Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören DRS 1 mit dem Buchzeichen, am Mikrofon Mike Lamar. Zwei von den wichtigsten japanischen Bücher überhaupt liegen jetzt vor mir. Und das Verrückte daran, die beiden Klassiker gibt es erst seit ganz kurzem auch auf Deutsch. Das eine ist ein richtiger Wälzer mit einer japanischen Familie. Vorne drauf das Haus Nire, Untertitel Verfall einer Familie. Das andere Buch ist nicht ganz so dick, es heisst Sanshiros Wege und zeigt auf dem Titelbild eine Strasse im alten Japan, voll von Menschen, die meisten zu Fuss, die einen auf so eine Art Holzwägeli. Dass neu auch Sie die Meilensteine können lesen, ist der Verdienst von Eduard Klopferstein, Herausgeber und emeritierter Professor für Japanologie. Desta Schneider hat mit ihm über die beiden Romane geredet.
Eduard Klopfenstein, ich schlage vor, wir fangen an mit dem dickeren von diesen beiden Büchern, mit dem Roman «Das Haus Nire» vom Kita Morio. Das Buch ist bei uns jetzt ganz neu, erstmals in einer deutschen Übersetzung erschienen. Der Roman spielt in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert, von da 1918, am Ende vom Ersten Weltkrieg, und erzählt die Geschichte von einer weit verzweigten Familie, und zwar über einen Zeitraum von 3 Generationen. Schauplatz ist eine Nervenklinik in Tokio. Eduard Klopfenstein, das ist eine relativ spezielle Kulisse für so eine Familiensaga, eine Nervenklinik.
Ja, das hat einfach biografische Hintergründe. Nee, der Autor Kita Morio ist der Sohn von einem berühmten, einerseits Dichter, aber andererseits Klinikinhaber in Tokio, nicht? Er tut eigentlich mehr oder weniger seine Familiengeschichte dort ausbreiten, allerdings nicht eins zu eins, sondern mit interessanten Abweichungen manchmal, nicht? Aber ja, dass es eine Nervenklinik ist oder eine psychiatrische Klinik, das ist also rein biografisch begründet. Allerdings ist das eigentlich ein recht gutes Beispiel, weil man daran sieht, dass ja, so eine Nervenklinik als Privatunternehmen, denn zumal ist gegründet worden und hat können geführt werden, nicht? Das Unternehmertum, wo dort in der Zeit, also so von den 80er Jahren, vom 19. Jahrhundert an entstanden ist, erst dann hat sich eigentlich aus der feudalistischen Gesellschaft aus eine Art Grossbürgertum entwickelt. Der Gründer von der Klinik, ist eben so eine Figur, wo die Gründerzeit richtig repräsentiert.
Und rund um die Gründerfigur herum hat es einen grossen Clan, also da gehören ganz einen Haufen Leute noch dazu, also adoptierte Kinder, die eigenen Kinder, dann Verwandte, Tanten, Onkel, Neffen und so weiter. Und da gehören aber auch noch Leute, die einfach irgendwie weit dazu hergelaufen sind und dort hängen geblieben sind in diesem Clan. Es gehören die Angestellten von dieser Klinik dazu und natürlich auch die Patienten. Und das ist mir alles auch sehr lustig beschrieben. Also alle die Figuren, die in diesem Roman vorkommen, sind ja zum Teil auch sehr skurril. Also man kann richtig eintauchen so in eine japanische Welt.
Ja, ich kann vielleicht kurz auf den Gründer, auf die Persönlichkeit vom Gründer eingehen. Nee, der Kiichiro kommt ja ursprünglich aus der tiefsten Provinz von Nordjapan. Und das ist einer, der sich quasi durchboxen in der neuen Situation, in der Modernisierungsphase von Japan. Er konnte die Schule besuchen und hat er ein Medizinstudium machen. Irgendwie ist er nachher nach Deutschland gekommen, um noch sich in Psychiatrie weiterzubilden. Und als er zurückgekommen ist, hat er dann seine Klinik gründen. Interessant ist es, was der vorhin gesagt hat, eben der ganze Clan, der damit verbunden ist. Nicht? Einerseits ist er eine typische Figur von der Erneuerung von Japan, eine sehr weite Zukunft raus schaut er. Auf der anderen Seite ist er ganz, ganz verhaftet noch in japanischen Traditionen, zum Beispiel was eben Clan und Familie betrifft. Nicht? Das ist ja eigentlich eine klassische Grossfamilie, noch erweitert, nicht? Wo alle dazugehören irgendwie. Nicht? Und er ist der Grosschef, der Patriarch, nicht? Wo alle Fäden in der Hand hält.
Er wird ja auch sehr lustig beschrieben, also dass, wie er so manchmal, ja, er ist charismatisch, er ist liebenswürdig und er hat auch so, ist auch eine sehr würdevolle Erscheinung, also hat er so einen Kaiser-Wilhelm-Schnauz. Er ist so ein bisschen die Seele von dieser Klinik und Oberhaupt und er ist aber auch ein bisschen ein Hochstapler und ein Scharlatan und da hat es eine ganz schöne Stelle, wo man vielleicht geschwind reinhört, wo beschrieben wird, wie er so seine Patienten untersucht, also seine Methode.
Kichiro war zweifellos ein hervorragender Kliniker. Tetsukishi hatte lediglich das Gefühl, dass die wortreichen Vorträge, die seine Untersuchungen begleiteten, häufig dazu tendierten, weit über das Ziel hinauszuschießen. Zum Beispiel verwendete Kichiro sein Stethoskop zwar für Untersuchungen, für die es gedacht war, er legte es aber auch an den Kopf von Patienten. So wie er Herztöne abhörte oder Atemgeräusche in der Lunge, hörte er auch Köpfe ab. Seine Erkenntnisse teilte er den Patienten im Brustton der Überzeugung mit. Tja, mit ihrem Hirn stimmt etwas nicht. Glauben Sie mir, hier stimmt es ganz und gar nicht. Nehmen Sie das Medikament, das ich Ihnen gebe. Es ist das beste Medikament in ganz Japan, müssen Sie wissen. Noch verblüffender war, wenn er sein Otoskop an die Stirn von Patienten legte oder damit in das Ohr eines Kranken spähte. Die Patienten hatten keine Probleme mit dem Ohr, sie hatten Probleme mit dem Gehirn. Ah, ihr Gehirn ist entzündet. Es beginnt bereits zu faulen, das ist deutlich zu erkennen. Ich denke, wir müssen sie stationär behandeln. Aber verlassen Sie sich nur auf mich. Ich werde Ihr verfaultes Gehirn kurieren. Wissen Sie, vor Ihnen steht ein Doktor Medizine, ein Spezialist, eine ausgewiesene Autorität.
Das ist ja sehr lustig, wie er das beschreibt, der Klinikdirektor und seine Methoden.
Ja, man sieht eben daraus, dass der Kichiro zwar studiert hat und in Deutschland war und dort sogar der Doktor Medizin erworben hat, aber im Grunde genommen ist er eine sehr eigenmächtige Persönlichkeit und er hat sehr stark hochstaplerische Seiten auch nicht. Das zeigt sich jetzt nicht nur hier in dem Abschnitt, sondern auch in der Art und Weise, wie er seine Klinik baut, nicht? Also mit den Säulen und grossartigen, und wenn man ganz genau schaut, ist das eigentlich nur Holz, wo so marmorisiert angestrichen ist, nicht? Und so wird der Kichiro einfach in einer grossen Vielfalt wird er dargestellt, wie er sich gibt und wie er mit den Leuten umgeht. Es ist ganz merkwürdig. Also, wir lachen ständig und denken, das ist ja ein reiner Scharlatan. Aber auf der anderen Seite ist er tatsächlich die grosse Persönlichkeit, die das ganze Imperium im Laufen haltet, nicht? Und die Patienten sind zufrieden mit ihm. Und das ist ganz, ganz interessant, wie er das darstellt. Also.
Das kommt dann im Buch auch, wo er dann stirbt und sein Nachfolger dann sein Amt übernimmt und einfach nicht mehr das gleiche Flair hat und das auch nicht mehr anbringt mit den Patienten, obwohl er eigentlich besser ausgebildet ist und vielleicht auch noch gescheiter ist.
Aber er
kommt das nicht in den Griff, über so wie der Kichiro. Mit uns, das ist eine Stärke in diesem Roman, die Sprache, also auch die Beschreibungen, die Bilder, die der Autor erzeugt, dass ihm das gelingt, eben alle die Figuren so zu zeichnen.
Ich glaube, ich muss mal sagen, dass die sprachliche Gestaltung auch sehr vielfältig ist. Es ist ein Riesenwerk, nicht? Und da hat sehr viel Unterschiedliches drin in den Platz. Da gibt es eben einerseits die fließende Erzählung, die sehr mit humoristischen Elementen aufgeladen ist. Das ist sehr, sehr schön. Aber dann gibt es natürlich die Dialoge, wo die Personen charakterisiert werden damit. Und dann gibt es Briefe und in gewissen Kapiteln gibt es Wissenschaftssprache, nicht? Wenn quasi die ganze Geschichte von der Psychiatrie mal kurz zusammengefasst wird. Es gibt Zeitungszitate. Das ist ein schönes Beispiel, nicht, wie der Autor als Humorist kann vorgehen kann. Er tut einen Patienten darstellen, der gerne Zeitungen vorliest, und zwar alte Zeitungen. Nicht. Er, tut einfach, er nimmt irgendetwas und fährt an, deklamieren. Nicht. Und so tut er also einerseits das ganze Personal charakterisieren und auf der anderen Seite bringt er dadurch gewisse Elemente aus den gesellschaftlichen Ereignissen und politischen Ereignissen, bringt er in den Roman hinein. Nicht? Und das ist also eine ganz, ganz eine witzige Art und Weise, wie er da vorgehen kann.
Vielleicht kurz zum Autor, zum Kita Morio. Was hat er für eine Bedeutung in Japan?
Kita Morio ist einfach, ich kann sagen, ein klassischer Autor von der unmittelbaren Nachkriegszeit. Nicht? Er tritt ja selber auch im Roman auf. Nicht? Das ist der jüngste Sprössling von der Familie. Natürlich unter anderem Namen. Nicht? Er tut dann später tut er Medizin studieren und sich dann schließlich zum Schriftsteller entwickeln. Und so eben von 1964 an, könnte ich sagen, er ist ein Realist. Nicht? Ein Realist im guten Sinn, wie es bei uns ja, Ende 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert innen ist üblich gewesen. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass er eben ein grosser Fan von Thomas Mann war.
Der Thomas also, Mann, der ja mit Buddenbrooks auch einen ganzen ja. grossen Familienroman geschrieben hat. Was hat ihn denn, warum ist er dann auf den Thomas Mann gekommen?
Seine Familie hat ja effektiv auch mit Deutschland sehr viel zu tun gehabt, nicht? Also der Grossvater ist dort gewesen, der Vater hat dort studiert. In Japan ist natürlich Deutschland, also Medizin sowieso, ist ganz deutsch dominiert gewesen. Und auch die Literatur ist sehr, sehr hoch angesehen gewesen. Und dann zumal, so nach dem Kriegsende, ist natürlich auch in Japan Thomas Mann der Grossvertreter von der deutschen Literatur gewesen, wie noch zusammen mit dem Hermann Hesse. Nicht? Und er ist halt einfach als Junge, offenbar durch einen Lehrer, besonders stark auf den Thomas Mann hingewiesen worden und hat sich da angefangen einlesen und hat dann gesehen, ja, die Familiensaga von der Buddenbrooks, das ist ja irgendetwas Ähnliches wie unsere Familie noch nicht. Das läuft ja eigentlich im Grunde noch ähnlich nicht. Und da ist er nachher auf die Idee gekommen, das in Form von einem Roman darzustellen. Nicht.
Hat er dann auch punkto Sprache und punkto Bilder eine Art etwas übernommen vom Thomas Mann? Oder sich inspirieren lassen?
Er hat vor allem Personen. Konstellationen hat er sehr stark übernommen. Nicht? Er hat Gleichungen gemacht zwischen dem Grossvater und dem alten Johann Buddenbrook und zwischen seinem eigenen Vater und dem Konsul Buddenbrook und so. Nicht? Also für die das kennen, da gibt es also sehr viele ganz bewusste Parallelen.
Sie hören «Tieresais», das Buchzeichen. Heute reden wir über zwei japanische Romane. Mein Gast ist der Eduard Klopfenstein, ein Kenner von der japanischen Literatur. Das Haus Nire, über das haben wir jetzt geredet. Das ist rausgekommen in der Japan-Edition. Sie, Eduard Klopfenstein, sind Herausgeber von dieser Japan-Edition. Nach welchen Kriterien suchen Sie Bücher aus zu Japan, die Sie dann auf Deutsch übersetzen?
Der Zweck ist, moderne japanische Literatur im deutschen Sprachgebiet zu präsentieren. Ich habe eigentlich von Anfang an, ja, bin ich in meiner Tätigkeit sehr literarisch ausgerichtet gewesen und mir ist gäng vorgeschwebt, mal so eine Literaturreihe können rauszugeben und das ist dann auch tatsächlich möglich gewesen. Nicht? Man tut halt versuchen, die Periode vom Ende vom 19. Jahrhundert bis in die letzten Jahre irgendwie repräsentativ zu berücksichtigen. Die ganze Periode ist unglaublich reich. Nicht? So versucht man einfach, die wichtigsten Sachen aus seinen verschiedenen Jahren und Entwicklungen rauszugreifen und das, was wesentlich ist, zu präsentieren.
Sie fördern jetzt also Bücher
ja, in erster
von Japan
Linie,
ja. für uns ja. auf Deutsch übersetzen. Ja. Jetzt haben wir noch ein zweites Buch da. Wir haben jetzt das Haus Nire gehört, vom Aufstieg und Fall von einer Familie, von einer Grossfamilie. Das zweite Buch, auch aus der Reihe Japan-Edition, wo Sie rausgegeben haben, heisst Sanjiros Wege. Und es erzählt Geschichte von einem jungen Mann aus der Provinz Kyushu im Süden von Japan, wo aus unserer inner ländlichen Gegend in die Stadt auf Tokio geht, studieren. Auch das Buch, Eduard Klopfenstein, ist ein Klassiker von der japanischen Literatur, ist noch älter als das Haus Nire. Der Autor heisst Natsume Soseki. Jemand hat mir mal gesagt, von der Wichtigkeit her sei er so etwas wie der Goethe von Japan.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein Missgriff. Der Goethe ist ein klassischer Autor aus dem 18. Jahrhundert. Nicht? Hier geht es ja um moderne japanische Literatur, also um Leute vom Ende vom 19. Jahrhundert. Ich kann beispielsweise mit dem Thomas Mann vergleichen, nicht? Also von der Stellung her. Einer von den ganz wenigen bedeutenden Literaten im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert und auch heutzutage noch außerordentlich populär und wird sehr viel gelesen. Seine Werke befassen sich eigentlich in einer sehr subtilen Art und Weise mit alltäglichen Charakteren, die auf der Suche sind nach einem Weg zwischen traditionellen und gesellschaftlichen Bindungen und neuen, modernen, westlichen Einflüssen sind sie ausgeliefert, nicht? Und in einem tieferen Sinn sind sie auf der Suche nach einer eigenen Lebensweise, nach Glück, nach moralisch richtigem Verhalten. Das sind so grundsätzliche Fragen, die er gängig aufgreift. Und insofern ist er eben wirklich heute eigentlich genauso aktuell wie dann zumal. Mhm.
Vielleicht, wenn wir ganz kurz zur Geschichte gehen, also der San Shiro, das ist eigentlich ein richtiges Landei, kann man sagen.
Ja, richtig, ja.
Der kommt auch in die grosse Stadt Tokio zur Zeit, wo die Geschichte spielt. Das ist etwa um 1900 rum. Ist Tokio natürlich noch nicht so eine Weltstadt wie heute, also noch nicht so riesig, aber gleich, es ist für ihn fast ein bisschen ein Kulturschock für den naiven jungen Mann vom Land. Die Stadt, aber auch die Universität sind für ihn völlig eine neue Welt. Und er hat am Anfang auch ziemlich Mühe mit dieser Welt. Mhm. Wie wir hier in diesem Ausschnitt hören. Mhm.
Es gab in Tokio vieles, worüber San Shiro sich wunderte. Zuerst erstaunte ihn das Klingeln der Straßenbahnen. Dann war er überrascht, weil so viele Leute zwischen den Klingelzeichen ein- und ausstiegen. Als nächstes war er entsetzt über die Geschäftigkeit des Marunouchi-Quartiers. Was ihn aber am meisten erschreckte, war die Tatsache, dass die Stadt Tokio scheinbar kein Ende hatte. Wie weit er auch ging, immer lagen irgendwo hingeworfene Balken und Steinhaufen herum, standen Neubauten, einige Meter von der Straße zurückversetzt, während vorne noch die alten, halb verfallenen Lagerhäuser trostlos vor sich hindämmerten. Alles sah so aus, als sei es ständiger Zerstörung ausgesetzt. Gleichzeitig schien es in andauerndem Aufbau begriffen zu sein. Die Stadt war in ständigem Umbruch.
Das ist jetzt also der San Shiro, der ganz neu in dieser Grossstadt Tokio ist.
Ja, der San Shiro ist wirklich nur sehr naiver, junger Mann. Er hat gerade seine Mittelschule abgeschlossen und will jetzt nach Tokio, um dort zu studieren. Und er kommt weit, weit vom Land her und ist eigentlich zuerst einmal total überfahren, wie wir das jetzt gerade gehört haben. Aber sehr bald bewegt er sich in einem kleinen Kreis von Bekannten und Freunden. Und dann verliebt er sich natürlich auch sehr rasch. Er hat übrigens schon entsprechende Erfahrungen auf der Zugsfahrt nach Tokio hat er gemacht.
Wo sich immer Frau fast am Hals wirft.
Ja, ja. Und er verliebt sich also in eine junge Dame namens Mineko. Und die Beziehung entwickelt sich allerdings nicht so, wie er es eigentlich gerne hätte. Aber da ist er eindeutig auch selber daran schuld. Er ist einfach viel zu naiv, allzu sehr noch verhaftet in gewissen traditionellen Vorstellungen.
Scheuch,
und
oder?
Gekämmt und scheuch, ja. Und dann wird natürlich sein Leben als Student wird da dargestellt, die Welt von der Universität, die kleinen Intrigen, und wo da stattfinden, nicht? Aber als eben nicht weltbewegend im Grunde genommen, aber unter dem Blick vom Natsume Soseki hat das alles seine Bedeutung und ist, irgendwie kommt es einem nahe. Man weiss manchmal gar nicht, warum eigentlich. Aber es ist tatsächlich so, dass er einen gefangen nehmen kann.
Jetzt kommt hier auch oft so der Gegensatz, Sie haben es vorhin schon angetönt, zwischen dem Ländlichen, dem Städtischen, aber auch zwischen den Traditionen und dem Modernen. Das zeigt er ja auch, so der Gegensatz.
Also es gibt ja eine Stelle im Buch, wo er sagt, sich selber sagt, er lebt eigentlich in drei verschiedenen Welten. Die erste Welt ist sein Heimatort auf dem Land, wo er die Welt hat er quasi hinter sich gelassen. Die zweite ist die Welt von der Uni, von der Bibliothek, wo dann manchmal sehr ausgefallene Personen da auftauchen und sich wo manchmal ein bisschen verstaubt und komisch wirkt, abgehoben, aber doch hat auch Faszination für ihn. Und die dritte Welt, das ist dann die moderne gesellschaftliche Welt. Und ich würde eigentlich auch gerne ein kurzes Zitat bringen, wo das eben in einer sehr eindrücklichen Art und Weise zum Bewusstsein bringt. Also schreibt er, die dritte Welt glänzte und war verführerisch wie der Frühling. In ihr gab es elektrische Lichter, Silberlöffel, Freudenrufe, Gespräche voller Lachen, Gläser, in denen Champagner perlte und als Krönung all dieser Dinge schöne Frauen. Mit einem dieser Wesen hatte Sanshiro schon ein paar Worte gewechselt. Eine andere hatte er zweimal gesehen. Diese Welt war für ihn die tiefgründigste. Sie lag gerade vor seiner Nase und doch war es schwierig, sich ihr zu nähern. Sie glich einem Wetterleuchten im weit entfernten Himmel. Aus der Ferne blickte Sanshiro in diese Welt und wunderte sich.
Ich merke jetzt bei Ihnen eine grosse Faszination für das Buch.
Man macht ganz eigenartige Erfahrungen mit dem Natsume Soseki allgemein. Also man fährt irgendwo an und denkt, ja, was will er jetzt eigentlich? Was soll das nicht? Was hat das irgendeine Bedeutung? Und von irgendeinem Punkt an ist man plötzlich gefesselt und ist drinnen. Man weiß gar nicht, wie und warum eigentlich. Aber er kann die Sachen so drehen, dass es einfach faszinierend wirkt.
Wir haben es vorher auch im Ausschnitt gehört und auch schon angetönt, der Sanshiro kommt mit der westlichen Kultur in Kontakt. Das ist ein Thema, das immer wieder auftaucht. Und mir dunkt es taucht aber auf eine eher kritische Art auf. Also ich habe so den Eindruck gehabt, der Autor ist da so gespalten im Westen gegenüber.
Ja, sicher. Der Natsume Soseki war schon in England eine Zeit lang und hat dort auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das heisst, dass er dort eigentlich sehr zurückgezogen gelebt hat und nicht so glücklich war. Er hat sich also nicht vollständig können akklimatisieren. Nicht? Auf der anderen Seite ist er natürlich voll in der westlichen Bildungskultur daheim gsi und aufgegangen. Nicht? Das sieht man auch auf Schritt und Tritt. Das Anspielungen an griechische Mythologie und das und das kommt ständig vor. Nicht? Das ist eine grosse, grosse Widersprüchlichkeit auch im Autor selber und in seinen Werken. Ich finde, es gibt eine andere, ganz kurze Stelle, wo einfach die Situation am Anfang des 20. Jahrhunderts sehr gut zusammenfasst. Nur ein einziger Satz. Jetzt in der Meiji-Zeit, also die Meiji-Zeit, das ist die Zeit zwischen 1868 und 1912, nicht? Die Modernisierungsperioden in Japan. Jetzt in der Meiji-Zeit war man nämlich eben dran, in nur 40 Jahren 300 Jahre der vergangenen europäischen Geistesgeschichte nachzuholen. Also das charakterisiert die Situation.
Heute leben wir ja in einer ganz anderen Zeit. Es ist alles globalisiert. Man isst überall praktisch das Gleiche, man hat die gleichen Kleider. Wie sieht das aus mit den Themen in der Literatur? Schreibt man auch über die gleichen Themen in Japan und da?
Ja, ich würde also sagen, heutzutage ist die japanische Literatur ein Teil von der globalen Literaturwelt. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie etwas ganz Spezifisches kann erwarten und soll erwarten, sondern man soll an die japanischen Werke herangehen, genauso wie wenn man an ein deutsches oder ein französisches oder italienisches Buch angeht, nicht. Es gibt halt ganz kleine, ja, Schwierigkeiten, nicht, wo man halt muss überwinden. Eine Schwierigkeit ist wahrscheinlich für viele Leser einfach schon die Namen zu behalten, nicht. Aber das sollte man nicht irgendwie ein Hemmnis daraus machen, sondern das ist eine kleine Hürde, wo muss überwunden werden und dann ist man eigentlich voll drin. Und die die japanische Literatur ist eben so dermassen reich in der Thematik, sollte man also möglichst keine Scheuklappen haben. Nicht.
Bei welchem Buch hat es Ihnen den Ärmel genommen für die japanische Literatur? Wann hat das angefangen?
Eines der frühesten ist von Fukasawa Shichiro. Das ist auch ein Autor, der vor dem Krieg und dann vor allem nach dem Krieg geschrieben hat. Eine ganz eigenartige Figur, die eigentlich keine höhere Bildung hatte, sondern als Schriftsteller und Gitarrist er sich durch das Leben geschlagen hat. Und der hat ein ganz grossartiges, kurzes Werk geschrieben, das heisst «Die Schwierigkeiten beim Verständnis der Narayama-Lieder». Das ist etwas, was ich auch würde möglichst viele Leser ans Herz legen.
Der Eduard Klopferstein, Experte für japanische Literatur und Herausgeber von Japan Edition. Die detaillierten Angaben zum letzten Buch, das er erwähnt hat, finden Sie bei uns im Internet unter drs1.ch. Das Gleiche gilt natürlich auch für die beiden Romane, die er mit der Esther Schneider besprochen hat. Das Haus Nire vom Kitamoryo und Sanshiros Wege vom Natsume Soseki. Und falls Sie so richtig auf den Geschmack gekommen sind, der Eduard Klopferstein hat exklusiv für Sie weitere japanische Geheimtipps zusammengestellt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.